Nanga Def. Das heißt im afrikanischen Land Senegal, hallo und herzlich willkommen. Afrika ist riesig. Afrika ist der zweitgrößte Kontinent und gut 30 Millionen Quadratkilometer groß. Es gibt mehr als 850 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner. Sie sprechen 1000 anerkannte Sprachen und leben in den 55 Ländern Afrikas. Der Senegal ist eines der Länder und liegt ganz im Westen Afrikas am Atlantik. Der Senegal ist das sogenannte Tor zu Schwarzafrika und etwa halb so groß wie Deutschland. Die Senegalesen nennt man die Löwen, denn das Land sieht aus wie ein Löwenkopf. Die meisten Menschen leben an der Westküste, nahe oder in der riesigen Stadt Dakar. Sehr viele sind aber auch in ländlichen Gebieten zu Hause. Wolof ist die wichtigste Sprache im Senegal. Sie wird von der Hälfte der Menschen dort gesprochen. Es gibt aber insgesamt 20 Sprachen und viele Dialekte. Und in der Schule lernen die Kinder Französisch.
Ibo, eigentlich Ibrahima Ndofine Ndiaye, ist im Senegal geboren und lebt heute in der deutschen Stadt Saarbrücken. Ibo kann vieles sehr gut. Er ist Autor, Musiker, Tänzer und Schauspieler. Dafür hat er schon viele wichtige Preise gewonnen. Aber vor allem ist Ibo ein toller Geschichtenerzähler. Als Ibo noch ein kleiner Junge war, hat ihm seine Oma viele, viele Märchen erzählt. Ibos Oma war eine Tschali. Tschalis heißen im Senegal die alten Geschichtenerzählerinnen, die in den Dörfern leben und uralte senegalesische Märchen und Geschichten erzählen. Sie singen mit den Kindern die alten Lieder und bringen ihnen traditionelle Tänze bei. Die Tschalis halten die alten Traditionen am Leben und geben sie an die Kinder weiter. Heute erzählt Ibo uns die senegalesischen Märchen und Geschichten. Und wir erzählen sie mit ihm. Von mutigen und klugen Kindern aus dem Senegal.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Amonnafi.
Dana'am.
Amonnafi.
Dana'am.
Amonnafi.
Dana'am.
Schokolili, das Wundermädchen. In einem kleinen Dorf am Rande der Wüste lebte eine Familie. Sungalu, der Vater, war Bauer. Er musste hart arbeiten, um auf dem trockenen Boden eine ausreichende Ernte zu erwirtschaften, die für alle reichte. Für seine Frau Sogolon, für die Söhne Siki und Saka und für ihn. Und bald auch noch für das dritte Kind, das Sogolon erwartete. Eines Nachmittags, Sogolon hatte sich auf eine Strohmatte gelegt, um sich auszuruhen, vernahm sie eine Stimme in ihrem Bauch.
Lass mich raus!
Sogolon erschrak.
Oje, es ist noch zu früh für die Geburt. Du bist doch noch viel zu klein.
Die Stimme meldete sich von Neuem.
Mach dir keine Sorgen, ich muss jetzt geboren werden.
Kurz darauf hielt Sogolon ein kleines, gesundes Mädchen in den Armen. Sogolon war überglücklich. Wieder geschah etwas Sonderbares. Das Kind wuchs und wuchs. Bald saß ein wunderschönes 10-jähriges Mädchen neben Sogolon. Diese war so entzückt über ihr zauberhaftes Mädchen, dass sie alle Bedenken beiseite schob und voller Freude auf die Heimkehr von Mann und Söhnen wartete. Sungalu, Siki und Saka staunten nicht schlecht, als sie das Kind sahen. Es war so liebenswert, dass sie es sofort ins Herz schlossen.
»Wir nennen sie Schokolilli, das Wunderkind«,
entschied die Mutter. Begeistert wurde der Vorschlag angenommen. Dann begannen die Vorbereitungen für die Taufe. Früchte wurden gesammelt, Gemüse gekocht und Fleisch angebraten. Die Dorfbewohner konnten sich an dem leckeren Mahl rundum satt essen. Danach setzten sich alle um die Feuerstelle. Es wurde gesungen, alte Geschichten erzählt und getanzt. Es war das schönste Fest, das alle je erlebt hatten. Schokolili wich ihren Brüdern nicht von der Seite. Sie begleitete sie auf die Jagd und aufs Feld und auch wenn sie in den umliegenden Dörfern Freunde besuchten. Siki und Saka störte das nicht. Im Gegenteil, sie liebten ihre Schwester und oftmals bewahrte sie sie vor drohenden Gefahren. So entkam Siki dem Biss einer giftigen Schlange und Saka wäre fast von einem herabstürzenden Stein erschlagen worden, hätte ihn seine Schwester nicht zur Seite gestoßen. Nur bei einer Sache wollten sie die kleine Schwester nicht dabei haben, bei der Brautschau. So versuchten Siki und Saka sich manchmal davon zu schleichen, um einem Mädchen schöne Augen zu machen. Doch das klappte selten, denn ihre Schwester ließ sie eigentlich nie alleine. Eines Tages wollten die Brüder, sauber und geschmückt, Penda besuchen. Ein Mädchen, das mit seiner Mutter in einer einsamen Hütte wohnte. Als Schokolili ihre herausgeputzten Brüder erblickte, bat sie, sie begleiten zu dürfen. Siki und Saka waren sich einig, heute nicht. »Wir sind unterwegs in einer Männersache. Du kannst auf gar keinen Fall mitkommen.« Die Brüder gingen zügig davon, hörten ihre Schwester aber noch sagen,
»Ihr werdet mich brauchen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr alleine zu Penda geht.«
Siki und Saka waren schon lange in der sengenden Hitze unterwegs, als sie etwas Helles auf dem Weg liegen sahen. Es war ein besticktes Tuch. Siki hob es auf, tupfte sich damit den Schweiß von der Stirn und erschrak, als der Stoff plötzlich redete, und zwar in der Stimme seiner Schwester.
»Ich sagte doch, dass ich euch begleiten werde.«
Wütend ließ Siki das Tuch fallen, trat darauf und die Brüder machten sich augenblicklich wieder auf den Weg. Ein großes Stück der Strecke lag schon hinter ihnen, als Saka über einen Stein stolperte. Fluchend hielt er sich den schmerzenden Fuß, als der Stein zu sprechen begann.
»Mir hast du auch wehgetan. Heb mich auf und tröste mich.«
Saka wurde von Zorn gepackt, trat nochmals gegen den Stein und sah dann mit aufgerissenen Augen, wie der Stein plötzlich Schokolilis Gestalt annahm.
»Ihr seid in großer Gefahr. Pandas Mutter ist eine böse Frau«,
sagte Schokolili.
»Sie will ihre Tochter für sich alleine haben. Alle, die ihr zu nahe kommen, müssen sterben.«
Überzeugen konnte Schokolili die Brüder nicht. Aber sie versprachen, vorsichtig zu sein. Auf alle Fälle wollten sie aber ohne ihre Schwester weitergehen. Es dauerte nicht mehr lange, bis Siki und Saka die einsame Hütte erreicht hatten. Sie wurden von Pendas Mutter sehr herzlich empfangen.
»Setzt euch in den Schatten vor die Hütte. Ich werde euch ein Mahl zubereiten. Meine Tochter sammelt noch Feuerholz, aber sie wird bald zurück sein«,
sprach die Alte und verschwand in der Hütte. Dankbar ließen sich die Brüder im Schatten nieder und freuten sich, wie nett und zuvorkommend Pendas Mutter war. Schokolidis Nörgeleien mussten wohl auf Eifersucht beruhen, überlegten die beiden. Bald schon kehrte die Alte mit einer Kürbisschale voller Hirse und Gemüsestückchen zurück. Das Essen duftete köstlich. Doch da stolperte Penda über einen Stein. Die Alte stürzte und das wunderbare Mahl verstreute sich über den Boden.
Oh, verzeiht, das war äußerst ungeschickt von mir. Ich werde die Kürbisschale gleich wieder füllen,
stotterte die Alte und verschwand erneut in der Hütte. Während Ziki und Saka warteten, kamen die Hühner und pickten die Körner auf. Es dauerte nicht lange, bis sich den jungen Männern ein erbärmliches Bild bot. Die Hühner begannen wie wild zu gackern, schwankten und dann fiel eins nach dem anderen tot zu Boden. Hals über Kopf stürzten Ziki und Saka vom Hof. Sie rannten und rannten, bis sie müde und erschöpft daheim ankamen. Beglückt nahmen sie ihre Schwester in die Arme und sagten immer wieder: »Schokolili, Schokolili, du Wundermädchen!« Schokolili hatte ihre Aufgabe erfüllt. Von diesem Tag an war sie ein ganz normales Mädchen, das mit seinen Freundinnen herumalberte und sich darüber lustig machte, wenn ihre Brüder sich zur Brautschau herausputzten. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies.
Lebon,
Lipon,
Lebon,
Lipon,
Lebon,
Lipon,
Lebon,
Lipon.
Amonnafi,
Dana'am.
Amonnafi,
Dana'am.
Amonnafi,
Dana'am.
Die Gerechtigkeit Gottes. Vor langer, langer Zeit lebte ein Mann mit seinen zwei Frauen. Beide wurden gleichzeitig schwanger und brachten kurz nacheinander zwei gesunde Mädchen zur Welt. Sie erhielten die Namen Binta und Penda. Alle verstanden sich gut. Es gab weder Neid noch Missgunst. Bis eines Tages Bintas Mutter von einer Schlange gebissen wurde und an dem Gift starb. Alle waren untröstlich. Binta wurde fortan von Pendas Mutter erzogen, die Jafatu hieß. Jafatu begann ihre Tochter zu bevorzugen und Binta musste von früh bis spät schuften. Wenn sie nicht schnell genug arbeitete, setzte es Prügel. Ihre Schwester musste dagegen keinen Finger rühren. Den lieben langen Tag verbrachte sie damit, zu plaudern, zu musizieren und sich schön zu machen. Binta dagegen arbeitete bis zum Umfallen. Und nachts weinte sie um ihre geliebte Mutter. Jeden Morgen besuchte sie ihr Grab. Dort kniete Binta, betete und sang ein Trauerlied.
Ekulaye, 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 asaro.
So traurig die Besuche auch waren, sie gaben ihr dennoch Kraft, um die viele Arbeit zu erledigen. Eines Abends, Binta hatte den ganzen Tag geschuftet, entdeckte Jafatu einen kleinen, aus Kürbis geschnitzten Löffel, der nicht abgewaschen war.
Du vernachlässigst deine Arbeit,
fauchte Jafatu und schlug der Stieftochter ins Gesicht.
Geh zum Meer von Dayan und wasche diesen Dreck ab.
Binta fragte verschüchtert.
Wo kann ich dieses Meer finden?
Statt einer Antwort zischte die Stiefmutter.
Versuche mich nicht zu täuschen. Ich werde erkennen, ob du das Wasser aus dem Meer von Dayan benutzt hast.
Binta wanderte tagelang durch die Steppe. Tagsüber brannte die Sonne auf Bintas Kopf und nachts ließ die Angst vor wilden Tieren sie kaum zur Ruhe kommen. Am siebten Tag, einem Sonntag, entdeckte Binta in der Ferne einen großen Baobabbaum, der sich sonderbar bewegte. Binta staunte nicht schlecht, denn der Baum erntete seine Früchte mit den eigenen Zweigen. Sie verneigte sich höflich vor dem Baum, so wie es ihr ihre Mutter beigebracht hatte.
Sei gegrüßt, Herr Baobab. Ich hoffe, es geht dir gut.
Besten Dank, mein Kind. Aber sage mir, was treibt dich hierher?
Oh, ich bin auf dem Weg zum großen Meer von Dayan. Leider weiß ich nicht, wie ich dorthin gelangen kann,
entgegnete Binta. Der Baobab lächelte.
Geh immer weiter, behalte deine Güte im Herzen, so wirst du dein Ziel erreichen. Gott wird deine Schritte führen und auf dich achten.
Er gab ihr noch einige seiner Früchte, bevor er erstarrte. Am nächsten Morgen traf Binta auf ein selbstbackendes Brot. Wieder grüßte sie höflich, erkundigte sich nach dem Weg und erhielt dieselbe Antwort. Behalte deine Güte im Herzen, so wirst du dein Ziel erreichen. Gott wird deine Schritte führen, sprach das Brot und schenkte Binta einen halben Laib. Als nächstes begegnete sie einem selbstkochenden Topf. Wieder dieselbe Frage, wieder dieselbe Antwort. Der Topf lud sie noch ein, von seinen köstlichen Speisen zu essen. Mit gefülltem Magen schlief Binta ein. Als sie erwachte, war der Topf verschwunden. Sie ging weiter, bis sie einer alten, weißhaarigen, buckligen Frau begegnete. Sie hatte keinen einzigen Zahn mehr und ihr Gesicht war voller Falten. Die Alte sah angsteinflößend aus, aber ihr Lächeln war nett. Sie stand, auf einen Stock gestützt, Mutterseelen allein vor einer kleinen Hütte im Wald.
Seid gegrüßt, liebe Frau. Ich heiße Binta.
Guten Tag, mein Kind. Mein Name ist Mam Randaju. Sag mir, was verschlägt dich an diesen einsamen Ort? Ich habe seit Jahren keine Menschenseele mehr gesehen.
Binta erzählte von ihrer Suche nach dem Meer von Dayan, um den Löffel zu waschen. Die Alte strahlte das Kind an.
Ja, du bist angekommen. Dies hier ist Dayan. Und ich bin die Mutter all seiner Bewohner, auch der wilden Tiere. Ob Simba, der Löwe, Naye, der Elefant oder Kopukala, die Termite.
Binta kochte für die Alte köstlich duftenden Couscous mit Erdnusssoße.
Du musst mir das Essen vorkauen. Ich habe meine Zähne verloren.
Binta gehorchte. Bissen für Bissen kaute sie vor und fütterte Mam Randaju damit.
Ich danke dir, mein liebes Kind. Das war das köstlichste Mal, das ich je genießen durfte.
Daraufhin lud Mam Randaju Binta zum Übernachten ein, aber unter der Bedingung, dass sie all ihre Anweisungen beachten solle. Nur so würde ihr kein Leid zustoßen. Binta wunderte sich, was hier in der Einöde schon passieren solle. Sie nahm die Einladung aber gern an, denn von der Alten zum Meer war es nicht weit. Und Mam Randaju hatte ihr berichtet, dass das Wasser aus dem Meer von Dayan nur kurz vor Morgengrauen seine wahre Wirkung zeigte.
Höre, mein Kind, die Hütte ist das Nachtlager für alle wilden Tiere der Umgebung. Mir können sie nichts anhaben, ich bin ihre Mutter. Aber dich werden sie jagen und verspeisen wollen. Darum wirst du dich, bevor die Tiere eintreffen, verstecken. Weil du die Hütte aber so früh verlassen musst, um zum Meer zu kommen, musst du diese spitze Nadel nehmen und alle Tiere stechen. Sie werden denken, die Flöhe hätten sich hierher verirrt und alle werden aus der Hütte verschwinden. Danach bist du in Sicherheit und kannst zum Meer und dort deinen Auftrag erfüllen.
Binta gehorchte und schlief in ihrem Versteck. Kaum waren alle Tiere in der Hütte, begann Buki die Hyäne zu schnüffeln.
Ich rieche Menschenfleisch.
Mam Randaju sprang auf.
Ich bin der einzige Mensch hier weit und breit. Willst du, gefräßiges Vieh, dich über deine eigene Mutter hermachen?
Zerknirscht entschuldigte sich Buki die Hyäne und trollte sich in die Ecke. Bald war Ruhe eingekehrt. Binta erwachte lange vor Morgengrauen. Sie verließ ihr Versteck und piekste alle Tiere, die sich daraufhin verschlafen kratzten, sich dann über die Flöhe beschwerten und sich schlaftrunken trollten.
Ich werde dich begleiten,
sagte Mam Randaju.
Wir müssen noch vor Sonnenaufgang am Meer von Dayan sein. Danach verliert das Wasser seine Wirkung.
Gemeinsam eilten sie durch den dunklen Wald. Bald war die Brandung des Meeres zu hören. Binta lief schneller. Am Ufer tauchte sie ihre Hand mit dem Löffel ins Wasser. Sofort verspürte sie ein angenehmes Prickeln. Wie von Zauberhand verschwand der Schmutz und der Löffel erstrahlte.
Jetzt muss ich aber schnell nach Hause, liebe Mam Randaju. Ich werde bestimmt schon erwartet.
Zum Abschied griff die Alte in eine Tasche ihres Gewandes und holte 3 gepunktete Eier hervor.
Nimm diese als Geschenk. Zähle deine Schritte. Nach 1000 Schritten schlägst du das Ei mit nur einem Punkt auf. Sprich dazu den Zauberspruch Zipi Jaffa. Kaifa Infiro Kashava Kasha.
Die Alte gab Binta die Eier.
Merke dir diese Worte ganz genau. Nach weiteren 1000 Schritten schlägst du das Ei mit den 2 Punkten auf und sprichst den Zauberspruch. Nochmals 1000 Schritte und das Ei mit den 3 Punkten ist an der Reihe.
Traurig verabschiedete sich Binta von Mam Randatu und freute sich über das etwas seltsame Geschenk.
1, 2, 3,
zählte sie aufmerksam.
998, 999, 1000.
Binta suchte das Ei mit nur einem Punkt, warf es gegen einen großen Stein und sprach dabei:
Jiffi, Jaffa, Kaifa, Infiro, Kassa, Wakassa.
Kaum war die Schale aufgebrochen, kamen Herden von Schafen, Ziegen und Pferden zum Vorschein. Binta streichelte alle Tiere und freute sich über die Herde. Fröhlich wanderte sie mit den Tieren weiter.
1, 2, 3, 998, 999, 1000.
Voller Spannung warf sie das Ei mit den 2 Punkten auf den Boden.
Jiffi, Jaffa, Kaifa, Infiro, Kassa, Wakassa.
Alsbald standen Säcke voll Gold, Silber und Diamanten vor dem Mädchen. Voller Freude lud sie ihre Reichtümer auf die Rücken ihrer Tiere.
Ein Mädchen mit Schätzen beladen, allein unterwegs. Ich hoffe, dass das gut ausgeht,
wünschte sie sich und ging weiter.
998, 999, 1000.
Sie warf das 3. Ei gegen einen Baum und sprach dabei den Zauberspruch. Dem Ei entsprang eine Armee voll Soldaten.
Wir werden dich und deine Schätze beschützen, schwuren die Soldaten.
Binta tanzte, sang und ihre Fröhlichkeit erfasste alle. Als sie sich ihrem Dorf näherten, glich das Ganze einem Festzug. Binta besuchte zuerst das Grab ihrer Mutter und verzierte es mit Gold. Danach ging sie zu ihrer Stiefmutter und überreichte ihr den sauberen Löffel. Die Stiefmutter war neidisch auf all den Reichtum.
Dieses nutzlose Geschöpf soll eine wunderbare Zukunft haben und meine Tochter Penta nichts besitzen? Das darf nicht sein,
dachte sie und nahm einen schmutzigen Löffel, den sie ihrer Tochter in die Hand drückte.
Geh und wasche diesen Löffel im Meer von Dayan,
befahl sie Penta.
Und bringe uns viele Schätze und Reichtümer.
Penta zog los.
So dumm kann man gar nicht sein,
sagte sie zum selbst aberntenden Baobab.
Erntet selbst, anstatt zu warten, bis jemand zum Pflücken kommt.
Sie nahm sich ein paar Früchte und ging weiter.
Warum schuftest du so?
Fragte sie das sich selbst backende Brot hämisch und brach einiges davon ab. Auch über den selbst kochenden Topf machte sich Binta lustig, vergaß aber nicht, auch dort kräftig zuzulangen. Als Binta schließlich auf Mam Randatu stieß, rief sie barsch:
Hey Alte, zeigst du mir den Weg zum Meer von Dayan?
Guten Tag, mein Kind. Es soll mir ein Vergnügen sein,
antwortete sie freundlich. Am Ufer kniete Binta nieder, um den Löffel zu waschen. Doch der Glanz wollte nicht erscheinen.
Was soll's, Hauptsache der gröbste Dreck ist weg.
Und zur Alten gewandt:
Hier muss es doch irgendwo einen großen Schatz geben.
Die Alte reichte Binta 3 Eier und erklärte, was sie zu tun hatte.
Der Zauberspruch dazu lautet: Kassa wa Kassa.
Sie verabschiedete sich und verschwand. Binta eilte davon.
1, 2, 30, 50, 100.
Sie nahm ihre Eier und zerschlug sie allesamt an einem Stein. Kaum waren die Schalen zerbrochen, entsprangen den Eiern viele wilde Tiere. Diese stürzten sich auf Binta und verschleppten sie. Bis zum heutigen Tag ist Binta nicht mehr aufgetaucht. Jaffatu war ungeduldig und begann, ihre Tochter zu suchen. Sie war ebenfalls nicht mehr gesehen. Binta hingegen lebte ein glückliches und zufriedenes Leben. Als sie alt genug war, wurde sie zur Königin gewählt. Sie erfüllte ihre Aufgaben mit Großzügigkeit und Weisheit. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies. Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Amonnafi.
Dana'am.
Amonnafi.
Dana'am.
Amonnafi.
Dana'am.
Salia. Vor langer, langer Zeit lebte ein kleines Mädchen namens Salia. Früh hatte sie ihre Mutter verloren. Als der Vater wieder heiratete, wurde Karaba ihre Stiefmutter. Doch Salia konnte Karaba nichts recht machen. Egal wie sehr sich Salia auch anstrengte, Karaba hatte an allem etwas auszusetzen. Karaba liebte nur ihre eigene Tochter Sona. Sona und Salia wurden nicht nur Stiefschwestern, sondern auch beste Freundinnen. Sona erkannte bald, wie gemein ihre Mutter zu Salia war. Darum versuchte sie, diese Ungerechtigkeiten auszugleichen. Sie steckte Salia heimlich Essen zu, wenn diese weniger bekommen hatte. Oder sie half bei Arbeiten, die ungerecht verteilt waren. Das ärgerte Karaba so sehr, dass sie sich überlegte, wie sie die beiden Mädchen auseinanderbringen könnte. Nach ein paar Tagen des Grübelns war ihr Entschluss gefasst.
»Ihr werdet heute die Großmutter besuchen. Ich will euch schön zurechtmachen«,
schmeichelte Karaba. Sie bat ihre Tochter,
»Bitte geh und hole Wasser aus dem Brunnen. Ich flechte schon mal die Haare von Salia.«
Sona wunderte sich zwar, denn normalerweise musste immer Salia Wasser holen. Doch sie dachte, dass sich die Mutter vielleicht besonnen hatte und nun die Stiefschwestern gleich behandeln wolle. Freudig nahm Sona den Krug und eilte davon. Von wegen! Karaba packte ihre Stieftochter und schleppte sie tief in den Wald. Mitten im Urwald hatte Karaba in den Tagen zuvor schon eine tiefe Grube ausgehoben. In diese stieß sie ihre ungeliebte Stieftochter. Danach bedeckte sie das Loch mit Ästen, Zweigen und Laub und eilte nach Hause. Als Sona vom Brunnen zurückkehrte, vermisste sie ihre Schwester.
Wo ist Salia? Mutter, du wolltest dir doch die Haare flechten.
Tja, ich kann es mir auch nicht erklären,
antwortete die Mutter scheinheilig.
Als ich mit ihren Haaren fertig war, schickte ich sie zum Baobabbaum, um Blätter zu besorgen. Wahrscheinlich vertrödelt sie wieder ihre Zeit.
Sona glaubte ihrer Mutter nicht und machte sich auf den Weg, ihre Schwester zu suchen. Immer tiefer ging sie in den Wald und sang mit lauter Stimme:
Sali, oh Sali, Sali, oh Sali, ah Sali, malevu. Sali, oh Sali, Sali, oh Sali, ah Sali, malevu. Sali, oh Sali, ich rufe nach dir.
Ihre sehnsuchtsvolle Stimme klang durch das Dickicht. Bald war sie im letzten Winkel des Waldes zu hören. Immer wieder sang Sona ihr Lied. Zwischen den Strophen lauschte sie, ob eine Antwort zu hören war. Und wirklich.
Sonne, oh Sonne,
Sonna o, sonna a, sonna malevo. Sonna o, sonna, sonna o, sonna a, sonna malevo.
Sonna o, sonna, ich rufe nach dir.
Sonna folgte den Klängen, bis sie zu der Stelle kam, wo Zalia in der Falle saß. Sofort entfernte sie das Gestrüpp. Mit allergrößter Mühe und letzter Kraft gelang es ihr, das Mädchen hochzuziehen. Die Kinder fielen sich in die Arme und weinten vor Freude. Sonna war über ihrer Mutter so erzürnt, dass sie sie, zu Hause angekommen, zur Rede stellte. Sie machte ihr Vorwürfe, brachte all ihre Enttäuschung zum Ausdruck und Tränen der Wut rannen über ihr Gesicht. Karaba erkannte, welch schreckliche Taten sie vollbracht hatte. Sie schämte sich und das schlechte Gewissen plagte sie so sehr, dass sie verschwand, um ein neues Leben zu beginnen. Im Dorf war sie nie mehr gesehen. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Lebon.
Lipon.
Amonnafi.
Dana'a.
Amonnafi.
Dana'a.
Amonnafi.
Dana'a.
Ein schlauer Junge namens Malik. In einem Dorf lebte ein kleiner Junge namens Malik, der klüger war als alle anderen Kinder im Ort. Seine Eltern achteten darauf, dass er nicht zu einem eingebildeten Menschen wurde. Wahre Weisheit kannst du nur im Laufe vieler Jahre erwerben, sagte der Vater immer wieder. Oft schlug Malik bei schwierigen Problemen ganz einfache Lösungen vor, was sich bald im ganzen Land herumsprach. Es hieß sogar, dass in dem kleinen Dorf ein Junge lebte, dessen Klugheit die des Königs überträfe. Das ärgerte den König sehr. Darum beschloss er, den Jungen auf die Probe zu stellen. Er ließ seine Diener nach Malik schicken. Als die Gesandten des Königs im Dorf eintrafen, war Malik sehr überrascht, dass der König ausgerechnet ihn, einen kleinen Dorfjungen, sehen wollte. Schnell wurden alle Reisevorbereitungen getroffen. Dann verabschiedete sich Malik von all seinen Verwandten und Freunden. Seine Mutter umarmte ihn herzlich, bevor er das Dromedar bestieg. Alle winkten ihm nach, als die kleine Karawane das Dorf verließ. Malik genoss den Ritt durch die Wüste. Es war ein großes Abenteuer für ihn. Dennoch überlegte er,
was will der König wohl von mir?
Im Königspalast reichte ihm ein Diener Wasser, um Gesicht und Hände zu reinigen. Ein anderer klopfte den Staub aus seinen Kleidern. Dann wurde Malik in einen prächtigen Saal geführt, an dessen Ende der König auf einem wertvollen, handgeschnitzten Thron saß. Voller Ehrfurcht verneigte sich Malik und blickte dabei stets höflich zu Boden. Der Herrscher erhob die Stimme. »Jeder spricht von deiner Klugheit, Junge. Erbringe mir den Beweis. Ich stelle dir eine schwere Aufgabe. Wenn es dir gelingt, eine Lösung zu finden, werde ich dich in den Rat der Weisen aufnehmen und dich reich belohnen. Solltest du versagen, dann musst du aus meinem Land verschwinden.« Malik erschrak. »Hier nun die Aufgabe. Ich gebe dir diesen Beutel voll Gold. Gehe zum Markt und kaufe mir ein Schaf.« Sofort hob sich Maliks Stimmung, denn dies dürfte kein Problem sein. Doch der König fuhr fort. »Es darf aber weder ein Bock noch ein weibliches Tier sein.« Malik erkannte sofort, dass diese Aufgabe unmöglich zu lösen war. Da er sich jedoch nicht traute, dem hohen Mann zu widersprechen, verbeugte er sich und verließ verzweifelt den Palast. Vor der Stadt kauerte er sich auf einen großen Stein und überlegte. Doch solange er auch darüber nachdachte, ihm fiel keine Lösung ein. Stattdessen kamen ihm die mahnenden Worte des Vaters in den Sinn, dass wahre Weisheit nur im Laufe der Jahre zu gewinnen sei.
»Dann kann mir nur Badu helfen«,
sagte Malik zu sich. Badu war der älteste Mensch, den Malik kannte. Er wohnte abseits des Dorfes. Es dauerte lange, bis er die Hütte des Alten erreichte. Als Malik dort eintraf, saß Badu an seiner Feuerstelle und bereitete sich ein karges Mahl aus Bohnen und Hirse zu. Er wunderte sich über den Besucher, hatte doch seit Jahren niemand mehr bei ihm vorbeigeschaut. Dennoch war er gerne bereit, sich die Frage des Jungen anzuhören. Malik schilderte verzweifelt, was der König von ihm verlangte. Badu war entsetzt von der Grobherzigkeit des Königs und versank alsbald in langes Nachdenken. Nur manchmal war ein »Hm-hm« zu hören. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte Malik gedacht, der Alte sei eingeschlafen. Malik wollte schon die Hoffnung aufgeben und gehen, als Badu mit rauer Stimme sagte, »Du musst den König mit seiner eigenen Waffe schlagen.« Dann erhob er sich und verschwand in der Hütte.
»Was wollte er mir damit sagen?«
überlegte Malik lange. Grübelnd ging er Richtung Hauptstadt. Langsam reifte ein Gedanke und seine Schritte wurden schneller. Malik wurde sofort zum König vorgelassen. Er verbeugte sich tief und wartete, bis der König ihn ansprach. »Du bist wohl doch nicht schlau genug, um meine Aufgabe zu lösen, hm? Ich sehe kein Schaf, das meine Bedingung erfüllt«, spottete er.
»Oh, mein Herr und Gebieter, ich habe dir das Tier besorgt. Es befindet sich aber noch auf dem Markt. Der Händler will es nur an dich persönlich abgeben und lässt dir ausrichten, dass du jederzeit kommen kannst, nur nicht bei Tag oder Nacht.«
Der König kratzte sich seinen dicken Bart und sagte schließlich,
»Du kannst gehen. Ich muss mir ein paar Gedanken machen.«
Bis zum heutigen Tag weiß der König immer noch nicht, wann er sein Schaf endlich abholen kann. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies.
Oh, Manu. Das ist so, immer die Seite. Hallo. Was? Was Beste war? Nee. Das Beste war der Affe, der dann die Kleider von meiner Mutter geklaut hat.
Erzähl doch mal diese Geschichte, wo du immer Sand abgekriegt hast.
Ja!
Erzähl
mal! Mann, das ist gemein. Und was?
Oder das mit der Lehrerin.
Oh, ja!
Verliebt war, oder was? Nee, und dann, ne?
Ja, und dann also, war so klein.